Hallo und herzlich willkommen zum 540. NMAC-Podcast, heute mit Alex. Und bei mir sind heute Arne. Hallo Arne.
Hallihallo, moin moin.
Und Markus, hallo Markus.
Hi, hallo.
Ja, wir haben einen weiteren eShop-Roundup, den 28. insgesamt. Und damit entsprechend reden wir natürlich über drei verschiedene Spiele. Zuletzt hatten wir bei Podcast 532 einen Retail-Roundup. Der letzte eShop-Roundup war Podcast 502, also letztes Jahr im August, Ende August, ja. Genau, wir haben drei Spiele mitgebracht, ein älteres und zwei, die dieses Jahr erschienen sind. Und ich würde sagen, ja, ohne große Vorrede, Arne, du darfst mal mit deinem Spiel anfangen.
Yay, mein Spiel, es ist gar nicht mein Spiel, aber ich habe es tatsächlich gespielt und auch gerne gespielt, deswegen rede ich auch gerne darüber. Es handelt sich um Inscription. Das wird wie die Inschrift geschrieben, aber mit Y bei Crypt, was das Ganze etwas kryptisch darstellt. Das Spiel ist von Devolver Digital publiziert worden und von Daniel Mullins Games entwickelt worden, ist schon im Dezember 2022 erschienen. Und es handelt sich im Grunde um ein Kartenspiel und gleichzeitig ist es aber auch ein krudes, kurioses Mystery durch die vierte Wand Escape Game Horror Spiel, möchte ich sagen. Man spielt es nur alleine. So, das sind so die groben Ecken von diesem Spiel. Und ganz wichtig zu wissen, das, was ihr an Promomaterial zu diesem Spiel im Internet findet, handelt ausschließlich vom ersten Akt. Es passieren noch ganz komische andere Dinge. Das Spiel wandelt sich zwischendurch grundlegend. Das Einzige, was gleich ist, ist dieses Kartenspiel. Das Kartenspiel funktioniert tatsächlich relativ simpel. Das war auch der Grund, warum ich mir das gekauft habe. Ich mag Brettspiele, ich mag Kartenspiele. Und es funktioniert relativ simpel. Man bastelt sich halt selber ein Deck zusammen aus Karten, die man dann zwischendurch findet und einsammelt. Das passiert interessanterweise auch im Spiel, außerhalb des Kartenspiels, im Spiel. Also, man spielt sich selbst quasi auch in so einer komischen Hütte und dann kann man da rumlaufen und auch Dinge entdecken in dieser Hütte, deswegen auch so ein bisschen Escape Game. Und damit baut man sich halt das Deck zusammen. Das Spiel ist relativ simpel, man hat Energie. Und wenn die alle ist, dann hat man verloren. Man muss seine Gegner besiegen. Das ist so ein Duellkartenspiel. Es ist ein Slot von vier Karten nebeneinander vor dir auf dem Tisch. Und der Gegner hat auch vier Karten. Du weißt immer, was er als nächstes spielt, weil der quasi zwei Reihen hat. Und in der hinteren Reihe liegt, was danach kommt. Und dann hat der immer verschiedene Cheats. Also bestimmte Gegner haben halt verschiedene Sonderfähigkeiten. Und im Grunde ist es aber relativ simpel. Du legst eine Karte hin und wenn sie gelegt wird, dann passiert erstmal damit nichts. Und in der nächsten Runde greift sie an und kriegt dann auch Schaden, wenn sie jemanden angreift, der zurück angreifen kann und andersrum. Und du musst halt versuchen, möglichst an den Karten des Gegners vorbei den Gegner platt zu hauen, aber vielleicht auch einfach die Karten des Gegners platt zu hauen, damit die dich nicht platt hauen. Das ist so grob das Spiel. Habt ihr Fragen?
Nicht direkt. Mich erinnert es gerade so an so Spiele wie Magic und sowas, so ein bisschen von dem, was du erklärst. Also von der
ähnlich ist es auch, ja, genau.
Da muss ich jetzt sogar dran denken.
Genau, es ist ein Duellkartenspiel und du lebst schon ziemlich davon, was du dir in dein Deck an Karten steckst, ob du gewinnen kannst oder nicht. Du kannst auch während des Spiels natürlich dann für diese Partie dein Kartendeck verändern. Also es gibt auch Karten, die verändern sich. Also es ist so ein schönes technisches Kartenspiel. Das heißt, es gibt auch Karten, die ändern dann ihre Werte in dem Moment, wo sie passieren. Es gibt zum Beispiel eine Karte, die legst du hin, die hat erstmal keinen Angriffswert, aber wenn sie zwei oder drei Runden lang überstanden hat, dann entwickelt sie sich und dann wird sie eine sehr starke Karte. Und dann nimmst du einfach eine andere Karte dafür und die liegt dann da und macht dann halt Schaden. Und die versucht dein Gegner da natürlich bevorzugt platt zu hauen und andersrum eben genauso, wenn dein Gegner so eine Karte spielt, dann willst du die natürlich auch möglichst schnell noch platt schießen. Das ganze Spiel hat, ja, das ist jetzt auch, ich rede nur über den ersten Akt. Das ganze Spiel hat ein gruseliges Waldsetting. Und der Gegner, gegen den du spielst, der besteht auch im Grunde nur aus Augen und so ein paar Händen, die eben die Karten machen. Es ist eine ganz, ganz eigenartige Mechanik. Das Witzige an diesem Spiel ist, du spielst zunächst mit einem Deck, wo du Karten ausspielen kannst, die kostenlos sind, die aber nicht so doll sind. Und davon kannst du auch, du kannst jede Runde eine Karte ziehen, entweder von deinem Deckstapel oder von dem Stapel mit den immer gleichen Eichhörnchen-Kostenloskarten. Und die Eichhörnchen-Kostenloskarten brauchst du deswegen, weil du die quasi opfern musst, um die teuren Karten zu spielen. Das heißt, die teuren Karten brauchen als Währung quasi andere Karten, um gespielt zu werden. Und dann sind die Eichhörnchen halt hin und dafür hast du aber dann deinen Elch oder was gespielt. Und das funktioniert spielerisch tatsächlich sehr gut. Das macht als Kartenspiel Spaß. Und was mich halt total überrascht hat, ist diese Wendung nach dem ersten Akt. Also wenn du glaubst, du hast das Spiel geschafft, dann ändert es sich nochmal komplett. Das Kartenspiel, wie gesagt, das taucht dann nochmal wieder auf. Und das passiert halt noch ein weiteres Mal, dass es sich komplett ändert. Und es ist eine sehr, sehr krude, komische Erfahrung, dieses Spiel zu spielen. Würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der mit Kartenspielen was anfangen kann. Denn ohne geht's nicht. Also es hängt schon sehr viel an diesem Spiel.
Musste da komplett beipflichten. Ich habe es auch gespielt und ich find's auch super. Und auch gerade, das ist auch tatsächlich am besten, je weniger man über das Spiel weiß, desto besser. Ne?
Ja.
Also gerade wie du sagst, das Spiel ändert sich halt so grundlegend und dieser Mystery-Aspekt und so, der ist so wichtig in dem Spiel, worum es eigentlich geht und so. Das muss man unbedingt, ist wirklich eine Erfahrung, die man selbst machen muss. Und das kann man echt auch gar nicht, sollte man nicht vorwegnehmen. Das ist fantastisch. Fantastisch gemacht. Ich meine, der Entwickler ist ja immer bekannt für recht außergewöhnliche Spiele. Ich glaube, Pony Island ist ja auch von ihm.
Mhm. Ne? Ganz genau.
Und noch The Hex hat er, glaube ich, noch gemacht. Mhm. Die sind ja alle sehr abgefahren, aber das ist jetzt, glaube ich, das mit dem höchsten Budget, würde ich sagen. Sein größtes Spiel bisher.
So. Ja, da sind auch krasse Grafiken drin, ja.
Mhm. Ja. Ne? Ich glaube, momentan arbeite an Pony Island 2.
Mhm.
Wenn ich mich nicht ganz täusche.
Ja. Ja. Also und es spielt sich, muss ich auch dazu sagen, wir sind ja ein Nintendo Switch Podcast im Grunde, also Nintendo vorrangig, aber Switch vor allem deswegen, weil es die Hauptkonsole ist, spielt sich auf der Switch super. Also da gibt's überhaupt keine Probleme mit der Steuerung oder so.
Jetzt ist ja meine nächste Frage gewesen, wie es denn auf der Switch umgesetzt ist, wie sieht es denn aus auf der Switch, weil oft hat man es ja leider, dass die Versionen auf anderen Konsolen dann doch ein bisschen besser aussehen als auf der Switch. Und hat man mit
ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, ist aber bei dem Spiel auch nicht so wichtig. Also was das Spiel macht, ist diese Mystery-Stimmung aufbauen, indem es sehr viel Dunkelheit zeigt. Das kann es natürlich. Mhm. Kann es wahrscheinlich auf einer OLED-Switch noch viel besser. Ich habe keine, weiß ich nicht. Das funktioniert auf jeden Fall gut genug, um nicht dafür die Konsole wechseln zu müssen. Und ich finde es halt sehr charmant. Einfach ein Kartenspiel ist für mich auch was, das man mitnehmen will. So. Und deswegen finde ich das halt gut, das auf einer Konsole zu haben, die ich mitnehmen kann.
Und ich muss auch sagen, das Spiel ist auch wirklich creepy. Also diese ganze Atmosphäre, dass man da in dieser komischen Hütte gefangen ist und da starren dann die ganze Zeit diese Augen an und man kann in der Hütte halt rumgehen und noch andere Rätsel lösen und so. Das finde ich toll gemacht. Da ist immer diese Tür, ne, um die es dann ja auch geht, man nicht weiß, was dahinter ist und so. Und überhaupt, wie man aus dieser Hütte wieder rauskommen kann. Also das ist echt eine sehr, sehr eigenwillige Erfahrung. Ich meine, die Grafik ist ja auch stilisiert genug, dass das auf der Switch auch problemlos umsetzbar ist. Also ich finde die Switch-Version auch sehr, sehr gelungen, muss ich sagen.
Ja, ich auch.
Okay.
Also auch du spielst quasi im ersten Akt gegen drei verschiedene Endgegner. Das eine ist so ein Fallensteller, dann gibt es einen Fischer und den dritten habe ich gerade vergessen.
Das ist der, den man am wenigsten sieht, weil die ersten sieht man am häufigsten, ne?
Ja. Jedenfalls funktioniert das von der Stimmung her ganz toll. Die Musik ist auch super in dem Spiel übrigens. Und die wechselt dann natürlich und du hast wirklich das Gefühl, okay, es ist jetzt gerade ein aufregender Kampf, obwohl du nur da sitzt und ein Kartenspiel spielst im Grunde. So, die Stimmung ist natürlich gruselig und es ist aufregend, aber eigentlich sitzt du nur da und spielst ein Kartenspiel.
Ja, ist auch witzig, dass der Endgegner die Endgegner ja immer eigentlich der Typ ist, der sich in immer andere Masken aufsetzt und so.
Ja.
Ne? Das ist auch sehr, sehr cool gemacht.
Genau. Und du kannst halt zwischendurch Boni einsammeln. Achso, das ist auch ein Punkt, habe ich nicht erwähnt. Es gibt eine Landkarte, auf der du spielst.
Also quasi Roguelike, ne?
So ein bisschen Roguelike, genau. Du hast nämlich wie bei Slay the Spire so eine Landkarte, wo du dich zwischendurch entscheiden kannst. Du gehst mal von unten nach oben und hast aber dann Abzweigungen. Kannst dir überlegen, okay, willst du jetzt lieber hier lang gehen und da lang gehen? Dann gibt es verschiedene Orte, wo du möglicherweise weißt, was passiert. Also hier musst du eine Karte opfern oder hier werden zwei Karten zu einer kombiniert oder hier passieren andere Sachen, da hast du ein Lagerfeuer und kannst eine Karte verbessern, aber wenn du sie zu doll verbessern willst, dann wird sie dir weggenommen. Das ist so ein Push-Your-Luck-Element. Also es gibt auch verschiedene andere Elemente, Und da drin gibt's auch so, ich weiß gar nicht, wie die genannt werden im Spiel, das sind so Fläschchen, die haben einen Bauch und einen Kopf und du kannst den Kopf halt abschrauben. Und dann sind es quasi Cheats für bestimmte Kartentypen. Also beispielsweise gibt's da eine Möglichkeit, dass deine Eichhörnchenkarten mehr Schaden machen. Und das wirkt sich dann natürlich auf alle deine anderen Spielszenen dann auch aus.
Mhm.
Und da kannst du aber auch ganz verschiedene Sachen machen. Also da kannst du auch sagen, hier meine Flügelkarten sollen, ich weiß nicht, auch nach links und rechts angreifen, solche Dinge. Und die beeinflussen dein Spiel dann über das Kartendeck hinaus. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr cool gemacht.
Mhm. Klingt auf jeden Fall sehr interessant, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es ja noch nicht gespielt und ja.
Also dem Spiel, du siehst halt dem Spiel am Anfang auch nicht an, was es eigentlich für ein Spiel ist.
Nee.
Das ist das Kuriose daran. Mhm. Und deswegen möchte ich auch, ne, für die paar Euro, die es kostet, ich weiß nicht, was ich bezahlt habe, aber ich würde schätzen, mehr als 20 waren es nicht, ist es das auf jeden Fall wert. Da hast du sehr, sehr, also ich finde es auch super fesselnd. Ich habe mich da irgendwie an einem Abend hingesetzt und gedacht, ach, spielst du mal eine Stunde und plötzlich fast 12. So, und ich war immer noch nicht fertig mit dem ersten Akt, weil das ist halt ein Roguelike. Du spielst es dann halt auch immer wieder, bis du es irgendwann geschafft hast.
Und es lädt halt auch immer wieder ein, das wieder neu zu starten, weil A, will man unbedingt wissen, worum es geht, wie es weitergeht, und irgendwie kommen wir ja bei jedem Run auch irgendwie weiter. Ne?
Also ja, genau.
Ne, ist ja nicht so, es ist ja genauso, wie ein Roguelike eigentlich auch funktionieren sollte, dass es halt darauf der Motivation aufbaut, dass man trotzdem halt immer weiterkommt, obwohl man stirbt. Ne? Obwohl
genau,
man mal anfangen muss.
Ja.
Ja, klingt nach einem wirklich coolen Spiel. Zum Preis, weil du es erwähnt hast, Arne, es kostet 19,99 € tatsächlich.
Ja, siehst du, ich habe es bestimmt im Sale gekauft. Ich kaufe Spiele gerne im Sale.
Ja, es gibt es auch im Sale. Also auf Steam gibt es momentan sogar einen Sale. Da kostet es nur 9,99 €.
Aber es ist auch 20 Euro wert. Also
ja, ich meine, also man kann es auch halt im Angebot mitrechnen, dass man es für 10 bekommt. Auf der Switch gibt es leider keine Demo. Auf dem PC, auf Steam gibt es eine Demo.
Ah,
nur so als Hinweis für diejenigen, die vielleicht vorher mal ausprobieren wollen, dass man da über Steam eine Demo sich anschauen kann.
Mhm.
Ja, gibt's noch sich. Irgendwas Letztes, was du zum Spiel sagen willst, Arne?
Nur von mir klare Empfehlung. Also, ne, ich würde das auf jeden Fall, wenn ihr ein bisschen erwachsen seid und Kartenspiele mögt, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen, das Spiel.
Und auch Horrorfans können sich auch mal angucken, auf jeden Fall.
Ja, sollte auch, ja.
Gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Spiel über, das Markus vorstellen wird.
Ja, mein Spiel, wir gehen jetzt ins Mittelalter sozusagen. Mein Spiel ist nämlich Inculinati. Es ist ein Strategiespiel von einem polnischen Entwickler Jasa Games und gepublished von Daedalic Entertainment. Und es ist, ich glaube, dieses Jahr, am 22. Februar ist es für die Switch erschienen. Für den PC und die anderen ist es, glaube ich, schon was länger draußen, so viel ich weiß, oder? Oder ist es auch, ja, ich glaube, schon ein bisschen länger draußen. Es war ein Kickstarter ursprünglich, ich glaube, aus dem Jahr 2020. Und ja, das Besondere an dem ganzen Spiel, wie gesagt, es ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, aber es ist sehr außergewöhnlich. Also es ist basiert halt auf mittelalterlichen Manuskripten. Und es gibt ja da bei diesen mittelalterlichen Manuskripten gibt es ja immer diese sogenannten Marginalien an der Seite, wo so witzige Zeichnungen teilweise sind, wo die Schreiber da noch so ein bisschen kreativ ausgetobt haben. Da hat man vielleicht mal so gesehen, so Hasen mit Schwertern oder Esel und so weiter, die sich gegenseitig verprügeln oder furzen und so. Und das haben die Entwickler von Jasa Games, glaube ich, sehr, sehr kleines Studio, so glaube ich 5-6 Leute. Die haben das als Idee eines Strategiespiels umgesetzt. Und zwar spielt man da halt den titelgebenden Inculinaten oder die Inculinati. Es ist so eine geheimnisvolle Gruppe von so Malern oder Schreibern, die sich halt gerne auf den Seiten dieser Manuskripte duellieren. Anhand von mit magischer Tinte. Und dazu zeichnen die halt diese Bestien oder diese Tiere auf die Seiten und schicken die gegeneinander los, sozusagen. Und ja, und das ist genau das, was wir halt in dem Spiel machen. Wir spielen halt einen von diesen Inculinati und müssen uns mit diversen anderen duellieren. Und das Ganze ist immer so von der Seite zu sehen, aber spielt immer tatsächlich auch auf den Seiten von so einem Manuskript. Also man sieht auch im Laufe des Spiels, also im Laufe dieser Spielrunde, wie da immer weiter geschrieben wird. Also die Schrift, die wird immer weiter geschrieben. Das ist ziemlich witzig gemacht. Und ja, man malt dann, also man zeichnet dann halt aus so einem ganz bunten Bestiarium von Kreaturen, von denen man immer mehr bekommt, zeichnet man dann diese Wesen dann tatsächlich mit Tinte. Da kommt dann auch so eine digitalisierte Hand auf das Spielfeld und malt dieses Tier. Wie dann zum Beispiel so, das sind dann ja Hunde mit Schwertern und Schildern oder eben diese Hasen, Bogenschützen, Esel, Barden oder auch so Teufel und so weiter. Also man kriegt dann immer mehr auch dazu oder Schneckenritter, die auch ihre Gegner fressen können und so. Und man hat dann auch selber seinen eigenen Inculinati als Tiny, heißen die, auf dem Schlachtfeld drauf sitzen. Und quasi so als Basis, wenn der weg ist, dann ist vorbei. Manchmal kämpft aber auch nur die Tiere gegeneinander. Also man kämpft dann normalerweise aber immer gegen einen anderen Inculinati, der dann auch besiegt werden muss quasi auf diesem Feld. Und ja, diese Schlachtfelder, die haben halt auch verschiedene Ebenen mit Leitern und so. Dann muss man Leitern hoch und diese Tinte benutzen, um neue Wesen zu zeichnen. Man kann dann auch die Hände nutzen, um dann Gegner wegzuwischen. Man kann jetzt zum Beispiel auch über den Rand von diesem Boden wischen. Dann sind die aus dem Spiel. Das kann man dann auch zum Beispiel dann auch mit den Endgegnern machen. Ja, es ist ein sehr, sehr witziges Spiel, auch sehr komplex. Also es gibt am Anfang auch so ein Tutorial. Das finde ich, sollte man auch spielen. Aber selbst wenn man es gespielt hat, dann sind dann doch noch einige Sachen, die noch offen bleiben, aber da man lernt immer mehr dazu. Also es wird auch immer komplexer und man kann auch den Schwierigkeitsgrad einzeln einstellen. Es gibt auch so eine Kampagne, die man spielen kann, wo man dann auch unter anderem gegen Gevatter Tod, wie es im Mittelalter üblich ist, dann nach am Ende sich duellieren muss. Und ja, also ich finde es ein sehr witziges Spiel, hat eine sehr entspannende Atmosphäre auch irgendwie dabei. Es ist eine schöne mittelalterliche Musik. Diese ganze Stimmung da wird sehr gut eingefangen. Also ich kann es wirklich jedem empfehlen.
Eine Frage habe ich,
Ja.
Weil ich mir Screenshots anschaue. Auf einmal ist Screenshots eine Karte abgebildet, die mich jetzt an Roguelikes erinnert. Also ob man wirklich auch da irgendwie verschiedene Symbole auswählt, denen folgt.
Ach so, nee, das ist tatsächlich die Kampagne. Diese, wenn du da, weil du wählst dann aus, wo es dann weitergeht, da gibt's dann Duelle gegen diese Meister oder gegen diese anderen Inculinati oder halt gegen nur so Tierduelle, aber man schreitet immer weiter, weil es hat mit Roguelike da nichts zu tun. Das sind halt quasi diese Akte von der Kampagne. Die
sehen okay, das so wollte aus, ich wissen, ob das jetzt ob das einfach nur die Karte der. Okay, dann hast du meine Frage schon beantwortet.
Ja. Genau. Also ja, wie gesagt, ich finde es ein sehr, sehr schönes Spiel. Kostet auch nur so 20, 25 Euro. Und
24,99
kostet. Und also ich finde, es ist ein sehr ungewöhnliches Spiel, auch jetzt, genau wie Inscription, auch ein ungewöhnliches Spiel auf eine andere Art und Weise ist, also, aber hier sehr, sehr kreativ wurde da auch mit dieser Thematik da umgegangen und ich habe auch schon von so Mittelalter-Forschern Kommentare gesehen, die das ganz toll finden, das Spiel, also die sich sonst gar nicht mit Computerspielen oder Videospielen beschäftigen, aber die sind ganz, ganz begeistert davon, von der Umsetzung und so. Also es ist ein wirklich sehr schön gelungenes Spiel.
Ja, das soll wohl historisch irgendwie ganz, ganz clever gemacht sein, dass diese Figuren alle realistisch sind und,
genau,
und dass die Fähigkeiten auch irgendwie damit zusammenhängen. Es ist ja relativ viel Religion drin. Ich habe zum Beispiel so ein Bild von einem Katzenpriester gesehen.
Genau. Es gibt einen Katzenbischof zum Beispiel, genau. Es ist im Lauf des Gefechts geht dann auch irgendwann die Apokalypse quasi los. Es ist dann so eine Art, ja, jetzt ist langsam vorbei, jetzt beeilt euch mal. Dann tauchen so Flammen am Rand immer des Schlachtfelds auf, die dann immer weitergehen. Und da kann man dann auch die Gegner reinschubsen. Und so, es ist halt diese Mittelalter-Thematik, die ist da immer sehr schön auch mit irgendwie darin so, ja, auch verbunden damit. Ne?
Genau. Was ich noch gesehen habe, es gibt einen Charaktereditor.
Soweit bin ich tatsächlich noch gar nicht, aber es gibt auf jeden Fall, man kriegt auch immer neue Tiere dazu im Laufe des Spiels. Es gibt ein ganzes Bestiarium, was man dann füllen kann.
Okay, weil
kann man sich dann
Weil hier nur steht, dass man seinen eigenen Ikulidate-Meister irgendwie sein eigenes Wesen erschaffen
kann. Ach so, man, wenn das, also am Anfang kann man seinen eigenen Charakter erschaffen, sozusagen.
Ja.
Man wählt dann von so verschiedenen, also eine Nonne zum Beispiel, oder so ein Schreiberling, oder ein Mönch, oder so ein Ritter. Und dann kann man natürlich noch die Farbe ändern und den Namen noch ändern. Aber sonst, glaube ich, weiß ich nicht, ob man da.
Es ist kein großer, sondern eher so ein, man stellt halt seine eigene Figur, aber das ist jetzt irgendwie, ja, okay, das wollte ich ja nur wissen, wie umfangreich der ist. Also der ist eher so
einfach, so ein bisschen Personalisierung des eigenen Charakters, weil den sieht man dann ja als Tiny dann auch immer auf dem Schlachtfeld und den muss man dann ja auch beschützen. Den kann man ja auch so hin und her wedeln mit der Hand. Also diese Hand, die taucht ja immer wieder auf und da kann man den Charakter immer wieder hin und her schubsen. Auch da aus der Schusslinie oder von den Flammen weg oder in die Flammen, je nachdem, wie man es möchte.
Ja. Ich habe noch eine Frage.
Mhm.
Der Geschicklichkeitsaspekt, das ist ja so ein bisschen wie so ein, ich möchte sagen, wie so ein Golfspiel oder wie so ein ich weiß nicht genau, also mich hat es zum einen an so ein Golfspiel erinnert, zum anderen aber auch an die Mario und Luigi-Reihe, wo du ja auch taktische Aspekte hast und dann aber im richtigen Moment noch einen Knopf drücken musst, damit du möglichst viel Schaden machst. Hat dich das hier gestört oder ist es positiv? Ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll.
Ja, wenn man einen Angriff durchführt zum Beispiel, da gibt's die, muss man den, wenn man einen Knopf rechtzeitig drückt, dann macht man zum Beispiel mehr Schaden, manchmal auch sogar den Gegner mit einem Treffer platt. Ne? Das kommt dann immer auch so ein bisschen drauf an, auf die Fähigkeiten des gerade dieses Tieres, das man da befehligt, aber auch, weil manche Tiere gegenüber anderen besonders stark sind, sind dann die Auswahlmöglichkeiten. Zum Beispiel kann sein, dass ein Totenkopf zum Beispiel heißt, dass man den Gegner mit einem Schlag platt macht. Dann, wenn man den Gegner angreift, kommt dann immer so ein Pfeil, der sich hoch und runter immer wieder bewegt. Muss man irgendwann Stopp drücken und dann, das wird halt dann ausgeführt. Je nachdem kommt immer so ein Schadenswert oder halt dieser Totenschädel. Und wenn das jetzt irgendwie gerade normale Kreatur oder so ist, dann ist da vielleicht ein Totenkopf. Aber je besser die zum Beispiel jetzt gegen den anderen angehen kann, desto mehr Totenköpfe sind dann in diesem Feld zum Beispiel drin, sozusagen. Mhm. Ne? Okay. Oder auch je weniger Hitpoints der Gegner hat, dann kommen da natürlich auch immer mehr Totenköpfe, wenn man häufiger die Chance hat, halt einen kritischen Treffer dann zu verursachen. Also ich fand es ganz, ganz gelungen. Das kann man ja auch so ein bisschen, da man das auch so ein bisschen für sich ausnutzen kann. Auch.
Ja.
Ne?
Ja, ich muss die Frage nochmal stellen, einfach weil wir reden von der Switch. Wie läuft's denn auf der Switch?
Super. Also ich habe auch keine Slowdowns oder so. Es sieht toll aus. Sehr klar auch. Die Grafik ist ja sehr, sehr auch genau wie es anders ist, auch als bei Inscription, aber auch halt sehr stilisiert. Und es sind auch immer mal wieder ein paar Realfilmsequenzen mit echten Schauspielern dabei, ist auch ganz witzig. Und geht schnell, keine Slowdowns habe ich, also Slowdowns oder so habe ich auch, oder Ruckler habe ich keine erfahren. Das Einzige, was man vielleicht beachten sollte, ist im Handheld-Modus, ist manchmal die Schrift mal ein bisschen klein. Entweder brauche ich langsam wirklich eine Brille oder es ist tatsächlich so, dass manche Zahlen und so sind schon ein bisschen klein da. Ja, genau. Oder auch Texte dann schwer zu erkennen manchmal. Das stimmt schon.
Ja.
Mhm. Genau, aber definitiv auch eine klare Empfehlung von mir. Sehr schönes Spiel.
Ja, cool. Weil du es am Anfang gesagt hattest, wegen Release, das Spiel ist bereits Ende 2022 als Early Access Version für den PC gekommen, aber die Vollversion gibt es tatsächlich erst seit 22. Februar auf allen Systemen, also.
Ach ja, okay.
Auch die PC-Version ist erst 2. Februar in die Vollversion gegangen und für PlayStation-Konsolen und Xbox-Konsolen ist es auch, also gibt's für alle, beide, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, ist es auch erst am 20. Februar erschienen.
Ja. Okay, ja, cool. Also genau, Early Access war es dann. Genau, das war, genau. Also, genau, da ist ja auch ein Kickstarter war, ne?
Und für die es relevant ist, es ist sogar ein Steam Deck verifiziertes Spiel. Also Leute, das Problem muss auch auf dem Gerät laufen, falls das für jemanden hier relevant ist. Wir sind zwar ein Nintendo Podcast, aber man kann ja mal drauf hinweisen.
Man ist immer gut, über den Tellerrand zu schauen. Ja.
Und um bei Inscription das auch noch nachzureichen, da ist es zumindest als spielbar eingestuft. Das heißt, es sollte problemlos spielbar sein. Höchstens mit halt kleineren Sachen, die man beachten muss. Ja.
Mhm.
Gut, hast du noch was zu Inculinati zu sagen?
Nein, aber ich glaube, eine Demo gibt es auch auf dem PC. Kann das sein?
Ich glaube nicht. Also zumindest nicht auf Steam. Vielleicht auf Epic. Also auf Steam haben sie keine Demo. Vielleicht hatten sie mal eine, weil es gibt ja...
Vielleicht gab es mal eine.
Ja, es gibt immer diese zeitbegrenzten, was ich ehrlich gesagt nicht mag. Aber aktuell gibt es keine Demo.
Ah, okay. Ja. Gut.
Ich glaube, auf der Xbox müsste es eine Demo geben, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ja, auf der Xbox gibt es eine Demo, ganz genau.
Ah ja, tatsächlich, okay.
Ja, gut.
Wenn du ja, Alex, was hast du uns denn mitgebracht?
Ja, ich habe mir gedacht, da du über ein Mittelalterspiel sprichst und Inscription ja auch eher in diese, ja, nicht moderne oder so eine Richtung geht vom Setting her, will ich auch mal eins, und zwar Pentiment.
Mhm. Ja, das ist ja relativ nah an der Thematik dran.
Genau. Das ist ja ursprünglich für die Xbox und den PC erschienen, und zwar schon im November 2022 genau 15. November 2022 war das, ist ein etwas ungewöhnliches Adventure von Obsidian Entertainment, also den Rollenspielentwicklern hinter sowas wie Knights of the Old Republic 2 oder, jetzt fallen mir natürlich Spiele von Obsidian nicht ein, The Outer Worlds haben
die. Baldur's Gate,
oder? Outer Worlds, genau.
Ja. Pillars of Eternity, also vor allem Rollenspiele. Pentiment ist ein, ich würde sagen, es war ein Nebenprojekt bei denen, das aber schon recht viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Das zählt eine Mittelaltergeschichte, Mittelalterkriminalgeschichte, könnte man sagen, im Jahr 1518 im fiktiven oberbayerischen Dorf Tassing.
Mhm.
Und zwar kommt da die Hauptfigur Andreas Mahler, ist ein junger Wanderkünstler, und der kommt halt in dieses Dorf, weil dort das Kloster Kirsau steht, und dort will er halt sein Meisterstück fertigstellen. Er ist nämlich ein Buchmaler, also er ist Wanderkünstler, aber er will die Buchmalerei halt meistern. Und deswegen hilft er im Kloster aus, während er auch parallel an seinem Meisterstück arbeitet, das dann halt ihm die Meisterwürde verschaffen kann. Der Fürst von dem Gebiet taucht halt auf, es kommt zu einem Mordfall, und natürlich sind wir dann voll in diesen Ermittlungen drin. Es spielt sich halt wie ein Adventure, klar, es ist ein Konsolen-Adventure, also auch von Konsolen entwickelt, das heißt, wir laufen normal mit Controller rum, führen sehr viele Dialoge, also hier wird sehr, sehr viel auf die Dialoge Wert gelegt, jetzt weniger auf diese klassischen Point-and-Click-Rätsel, sag ich mal.
Mhm.
Wir untersuchen aber natürlich auch die Umgebung und so. Es ist schwer einzustellen. Gerade am Anfang müssen wir auch in Ende der ersten Unterhaltung erstmal festlegen, wer sind wir überhaupt? Da wählen wir dann wirklich so Sachen aus, was haben wir studiert zum Beispiel? Oder welches Leben haben wir geführt? Sind wir ein Hedonist? Sind wir ein Bücherwurm? Oder sind wir ein Geschäftsmann? Sowas in der Richtung. Das hat Einfluss darauf, wie wir teilweise in Gesprächen antworten können und wie wir auf andere wirken, was wiederum die Geschichte beeinflusst. Zum Beispiel, wenn wir jetzt erstmal diesen Fürsten treffen, können wir uns mit ihm über ganz andere Sachen unterhalten, wenn wir zum Beispiel uns in der Kunst auskennen, war es, glaube ich, bei ihm. Ich meine, Kunst war es bei dem. Ist eine Weile her, als ich gespielt habe, deswegen bin ich mir nicht mehr 100% sicher. Es ist ganz, ganz früh im Spiel, deswegen, ja.
Mhm.
Und solche Sachen gibt's immer wieder mal. Auch in den Ermittlungen bringen uns manche Sachen halt Vorteile, die wir eventuell aber gar nicht können, weil wir sie nicht gelernt haben. Beispielsweise, wenn wir ein Medizinstudium haben, dann erkennen wir, wenn wir im Kloster einen Raum untersuchen, die Heilkräuter, also diese Kräuter, die dort liegen. Haben wir das nicht studiert, können wir die nicht zuordnen. Und haben damit
im echten Leben, ja.
Ja, und ja, dann fehlt uns diese potenzielle Lösungsmöglichkeit. Deswegen gibt es auch verschiedene Lösungswege dann, weil das eine können wir wissen das schlichtweg nicht, können das nicht zuordnen und müssen auf einem anderen Weg dann diese Lösung finden. Und da gibt's ganz viele für solche Sachen.
Finde ich ja schon echt interessant. Das sind ja schon Rollenspielelemente.
Ja, genau. Es ist auch Obsidian, ganz genau.
Genau.
Immer wieder sind wir auch im Traum von Andreas unterwegs, und da hält er sich dann mit seinen, ja, Unterbewusstseinsfiguren. Ist ein König, ein Gaukler, ein Mönch und ja, eine adlige Frau halt so. So, die sind da meistens, sind noch andere unterwegs. Es ist teilweise sehr skurril, weil wir auch manchmal ist ja diese Buchmalerei, die sind diese klassischen Klösterbücher, das kennt man ja, das Mönche sitzen da, schreiben diese Bücher ab und zeichnen halt auch diese Bilder. Und das gibt's auch immer wieder mal als Story-Sequenz, in die dann auch die Charaktere eingebaut werden, die sich unterhalten. also Andreas und andere Charaktere und sowas in diesen Bücher eingebaut. Das ist teilweise sehr cool. Und das ganze Spiel ist grafisch in diesem Buchmalereistil gehalten.
Also genau wie in Kulinati. Aber ich sehe auch gerade diese Hasen, diese Hasen und Schnecken und so, die sind hier auch zu sehen am Rand immer.
Mhm. Ja, das, genau, in manchen Szenen kommt sowas dann vor. Es hängt immer davon ab, wo du gerade unterwegs bist. Weil wenn du mal im Dorf bist, hast du sowas seltener. Aber gerade wenn du die Bücher hast und das richtige Buch ist, dann kommt sowas auch vor. Das ist sehr interessant. Du triffst teilweise auch Entscheidungen, wo gehst du jetzt hin, mit wem unterhältst du dich jetzt. Zum Beispiel lädt der Fürst dich zum Essen im Kloster ein. Aber kurz vorher hast du halt einem Dorfbewohner, und du bist schon ein bisschen länger im Dorf, du kennst die Leute, bist mit denen befreundet zum Teil, auch zum Abendessen eingeladen. Sowas in der Richtung kommt dann. Mhm. Du willst natürlich den Fürsten gutstellen, aber willst dir auch deine Freunde nicht verprellen, zumal sich ja die Kinder drauf freuen, dass du kommst und sowas in der Richtung.
Furchtbar. Dilemma.
Ja, genau. Ganz genau, Dilemma. Also ich muss sagen, ich habe das Spiel wirklich gerne gespielt, zumal es nach einiger Zeit, also es ist mehrere Akte eingeteilt, und das hat manchmal auch richtig, also schon ziemlich krasse Wendungen nach einem Akt und auch Zeitsprünge. Also wir bleiben nicht die ganze Zeit im selben Jahr, und da gibt's auch teilweise ziemlich, also recht, also etwas größere Zeitsprünge, so wie sozusagen. Was schon sehr, sehr cool ist, ja. Und ja, wie ich schon erwähnt habe, die innere, also diese Träume, die Gedankenpalast wird es genannt. Wenn er mit seinen inneren Stimmen sich berät, da treffen wir dann auch Entscheidungen, wenn wir mit denen reden. Und das ist halt auch sehr witzig, muss man sagen, gestaltet. Die Kommentare, die teilweise ablassen, die haben, da muss man teilweise schon fast lachen, weil die echt schön amüsant geschrieben sind, alle und so. Also da haben sie sich auch wirklich Mühe gegeben, das mit viel Wortwitz zu versehen und so weiter. Und ja, die wichtigsten Wörter werden übrigens immer hervorgehoben, die fallen, und wir können im Glossar sowas nachschauen. Das heißt, wenn man sich mit Mittelalter nicht gut auskennt, und es fallen einige Begriffe, die sehr Mittelalterbezug haben. Also wer da nicht unbedingt fit drin ist, der wird nicht jeden Begriff kennen, zumal sie auch die Sprache haben versucht haben, alt zu halten, also an das Zeitalter anzupassen, sowohl im Englischen als auch im Deutschen. Und die deutsche Übersetzung ist wirklich gut. Da hat man den Glossar, auf den man jederzeit zugreifen kann, um sowas dann auch mal nachzuschlagen. Was, wie ich meine, das sehr...
Finde ich aber tatsächlich auch ziemlich gut. Also, ich finde es immer schön, mich in so eine Spielwelt reinzunörden und Dinge darüber zu lernen. Mhm. Wenn das dann tatsächlich unsere echte Welt ist, finde ich das noch viel besser, weil dann lerne ich ja was über unsere echte Welt. Also,
finde ich,
ne?
Auch, ja. Finde ich super.
Ganz,
ja,
genau.
Finde ich auch krass.
Ja, sie haben zwar ein fiktives Setting gewählt, eine fiktive Stadt und so weiter, aber es gibt reale Inspirationen und so weiter natürlich dafür. Und ja, es ist alles sehr, sehr nah, also sehr realistisch gehalten. Auch das Leben im Kloster wird sehr realistisch dargestellt und so weiter. Das Leben in dem Dorf, also das ist auch eine Sache, die man beachten muss. Teilweise wird in verschiedenen Sprachen und Dialekten gesprochen, und das wird dann auch in verschiedenen Schriftarten dargestellt. Da hat man diese sehr gehobene Schrift für Adelige zum Beispiel, eine etwas schreibschriftartigere, zum Beispiel für eine Nonne und sowas in der Richtung. Also die Schriftart unterscheidet sich teilweise auch für jeden Charakter, je nachdem, welche Richtung geht der Charakter, oder wie gesagt, auch teilweise Sprachen. Übrigens, wenn wir Sprachen nicht studiert haben, können wir teilweise auch die Personen nicht verstehen, weil wir denen ihre Sprache ja nicht verstehen oder halt Teil dieser Sprache nicht verstehen. Wenn einen das stört mit den verschiedenen Schriften, weil man die nicht lesen kann, Probleme damit hat, weil man die nicht, ja, kennt oder sowas, zum Beispiel, gibt ja teilweise, Altdeutsch ist für einige schwer zu lesen, weil
ja,
kann man das im Menü abschalten. Also es ist möglich, abzuschalten, cool, und eine einfache Schrift einzuschalten. Was ich sehr schön finde. Dadurch ist diese Barriere, die es eventuell gibt, nicht vorhanden. Weil das ist halt wirklich, voll, ein Stilmittel vor allem. Das hat nichts jetzt irgendwie auf den Schwierigkeiten oder sonst irgendwas Einfluss.
Ja. In dem Spiel gibt's nichts Geschickliches, oder? Also du kannst alles ganz entspannt, kannst einfach eine halbe Stunde weggehen, du wirst niemals irgendwelche Schwierigkeiten
haben. Nein, das gibt's nicht. Also es gibt da keine Geschicklichkeitselemente oder sowas. Das ist ein ganz klassisches Adventure mit Rollenspielelementen.
Ja. Cool.
Mit sehr viel Sarkasmus. Also das Spiel setzt sehr stark auch auf Sarkasmus und Zynismus. Das sollte man sich auch bedenken.
Ja, es ist halt so ein bisschen dieser typische Mittelalter-Humor, ne? Der ist ja in Kulinati, hast du den ja auch, so diese furzenden Hasen und so, und ne, ja, das ist immer so ein bisschen so kruder Humor. Und so gehört ja dann schon fast mit dazu, würde ich mal sagen.
Ganz genau. Ja. Was man bedenken muss, man muss teilweise sehr viel lesen. Also es gibt wirklich manchmal Szenen, in denen sitzt Andreas wirklich nur an seinem Tisch im Kloster und redet mit den, man kriegt halt die Unterhaltung der anderen Mönche, mit die im selben Raum sitzen, bis unterhält sich selbst mit ihnen. Und das ist halt dann wirklich nur Lesen. Also das sollte man auch bedenken. Es ist jetzt nicht so, dass man da eine Vertonung hätte. Die Vertonung fehlt. Es gibt keine Vertonung. Das ist wirklich textlastig, ohne Vertonung. Das muss man halt bedenken. Das finde ich jetzt nicht schlimm. Ich finde das ohne Vertonung, das passt zum Spiel tatsächlich. Zumal ja die Dialoge in Sprechblasen dargestellt werden.
Mhm. Was ist mit Musik?
Die ist vorhanden. Also es ist ein sehr, also das hängt immer von der Szene ab, wie präsent die Musik ist. Teilweise ist sie sehr hintergründig, aber sie setzen halt stark auf dieses klassische Mittelalter. Das passt sehr gut zum Setting, sehr viel zur Atmosphäre. Manchmal hört man wirklich fast eher das Kratzen des Federkiels, der wenn eine Sprechblase gefüllt wird, kratzt nämlich der Federkiel, weil die Wörter ja hingeschrieben werden.
Schön.
Und das hörst du manchmal lauter als die Musik, aber es gibt halt auch Momente, in denen die Musik ein bisschen präsenter wird und ja, genau. Ja. Also das haben sie sehr gut auch hinbekommen. Ein sehr stimmungsvolles Spiel, muss ich sagen. Da ist die Atmosphäre wirklich auch sehr, sehr stark.
Und ich muss ja gestehen, ich finde diese Grafik echt fragwürdig, weil ich mit diesen Bildern aus dem Mittelalter nicht so furchtbar viel anfangen kann. Mhm. Aber ich finde Wortspiele einfach sehr gut und auch Sprachen finde ich total faszinierend. Deswegen ist es für mich doch interessant.
Ja, also es ist ein spezielles Spiel. Gerade der Grafikstil wird nicht jedem gefallen. Das ist halt so das vielleicht Hauptproblem des Spiels. Weswegen sich vielleicht Microsoft auch entschieden hat, es doch noch für die Switch zu veröffentlichen, weil das ist ja ursprünglich, ist ja ein Microsoft, also Obsidian ist ja ein Microsoft Studio, die haben ja Obsidian gekauft gehabt und gepublished wird das Spiel auch von den Xbox Game Studios, auch auf der Switch natürlich, also von Microsoft Studios wird es da gepublished, ist eins von diesen wenigen Spielen, die sie Anfang des Jahres für andere Systeme angekündigt hatten und ja, das, vielleicht war es zu speziell und sie haben hoffen, dass sie auf anderen Systemen damit noch ein bisschen besser dann, ja, verkaufen können noch zusätzlich. Und es lohnt sich wirklich. Man muss auch sagen, es läuft auf der Switch astrein. Sowohl im Handheld-Modus auch im TV-Modus astrein. Die Ladezeiten halten sich auch in Grenzen auf der Switch. Da sind sie auf der Xbox Series ein bisschen schneller, logischerweise, aber das ist jetzt nicht irgendwie so, dass es einem sonderlich störend oder sowas auffällt.
Cool.
Genau. Was ist so die Spieldauer? Was?
Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Die kann ich dir aus dem Kopf jetzt gar nicht mehr so sagen. Also, aber ich kann es dir in 2 Minuten sagen, wenn ich es, oder ich würde 2 Minuten sagen, wenn ich es nachgeguckt habe. Für sowas gibt es ja schlaue Webseiten.
15 Stunden, 20 Stunden, 26 Stunden.
Genau. Du bist auch auf, denke ich mal, How Long to Beat gegangen.
How Long to Beat, ja.
Die beste Quelle für beste ganz Webseite. Genau. Also ich würde es auch eher so, ich würde es auch so um die 20 bis 25 Stunden einordnen, wenn man auch alle Nebenaufgaben mitnehmen will und so. Ja, wenn man sich rein auf die Geschichte konzentriert und die Nebensachen zum Teil ignoriert, dann wird man halt 15 bis 20 Stunden beschäftigt sein. Ja. Natürlich hängt es auch ein bisschen davon ab, wie lang braucht man, um mal die Rätsel zu lösen, wie lang braucht man, um die Texte zu lesen und sowas. Man spielt es in seiner eigenen Geschwindigkeit oft, das Spiel.
Ich finde das ja geil. Also ich wollte schon immer mal diese Schrift flüssig lesen können und das wäre ja genau das richtige Spiel, um das zu lernen.
Das stimmt.
Ja.
Ah, schön.
Also ich kann es empfehlen. Ich habe das Spiel wirklich gerne gespielt. Ich habe es auf der Xbox schon gespielt, habe es auf der Switch auch nochmal ausprobiert, weil einfach Neugier und so. Wie gut läuft es denn da? Auch wenn ich es auf der Switch nicht selbst besitze. Aber ich habe die Gelegenheit, es auszuprobieren und kann es auf beiden Systemen, also ich kann es durchweg nur empfehlen. Mittlerweile gibt es das ja auch. Also es gibt es ja eh für die Xbox und den PC. Da ist es ja grundsätzlich erschienen. Es ist also sowohl Xbox Series als auch Xbox One. Es gibt's für die PlayStation, es gibt's für die Switch. Und ich meine, sogar im Abo von GeForce Now müsste es drin sein. Und im Xbox Game, also im Game Pass von Microsoft ist es auch drin.
Das ist jetzt nicht das Spiel, wofür man sich eine PS5 kaufen würde.
Nein, ich sag, erwähn's nur für die, die es halt besitzen, diese Konsolen. Die können ja dann, müssen sich deswegen nicht zwingend eine andere Konsole kaufen. Wenn man schon eine PS5 hat, dann, und ist die einzige
Dann ist gut, ja.
Dann hat man das. Genau. Und auch hier erwähnt, es ist auch am PC Steam Deck verifiziert.
Sehr gut.
Genau.
Ja, sieht toll aus.
Habt ihr noch Fragen?
Aus. Nee, hab ich alle schon gestellt. Sieht gut aus. Nee,
sieht wirklich gut aus. Schönes Spiel.
Genau, ich kann es auch nur empfehlen. Und ja, damit haben wir unsere 3 Spiele vorgestellt. Ja, drei, ich würde sagen, speziellere Titel, die aber alle einen Blick wert sind, definitiv.
Mhm.
Und ja, kurz Info, Pentiment kostet übrigens auch 19,99 Standardpreis. Ja. Das ist also auch nicht das jetzt teure Spiel. Gibt's aber auch keine Retail-Version oder sowas. Sind alles, ja, logisch E-Shop-Titel, das sind alles Download-Spiele und ja.
Genau, gab nur mal von Limited Run gab's.
Ja, die das, Limited Run ist immer so die Sonderfassung, die
genau.
zählt für uns ja nicht, weil es ja keine klassische Einzelhandelsversion ist.
Genau,
sondern, ja. genau. Wenn man Lust hat, so das 5- bis 10-fache für das Spiel zu bezahlen, dann kann man das bei Limited Run, wenn man Glück hat, dann auch noch erwerben.
Genau. Ja. Genau. Gut, dann können wir glaube ich festhalten, dass wir alle drei Spiele bedenkenlos empfehlen können. Für
definitiv.
Ja.
Ja.
Ja. Natürlich.
Und dass alle drei Spiele aus einem Wort bestehen, muss man auch mal erwähnen hier.
Stimmt, haben wir auch noch nicht.
Das stimmt. Das
ist auch mal interessant.
das ist das Zusammenhängende, ja.
Ja, ja. Sehr schön. Ja, sehr schönes gut. Detail.
Ja. Nicht nur, dass die Mittelalter-Thematik irgendwie, nein, auch alle drei nur einen Namen, jeweils nur ein Wort. Finde ich super.
Ja, finde ich auch sehr schön.
Dazu passt übrigens das Spiel, was ich auch noch diese Woche gespielt habe, falls wir dazu schon überleiten wollen.
Ja, darüber können wir überleiten. Du darfst gerne erzählen, wir gehen jetzt zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie und damit darfst du jetzt anfangen, Arne.
Das Spiel, was ich gespielt habe, heißt nämlich Cathedral und man spielt so einen kleinen Ritter und es ist ein Jump'n'Run Metroidvania, vielleicht ein bisschen linearer als ein Metroidvania. Sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Ghouls and Ghosts und spielt sich aber so ähnlich wie, nein, das kann ich nicht sagen, spielt sich nicht so ähnlich wie Hollow Knight, aber man kann auch mit seinem Schwert nach unten schlagen und damit Gegner platthauen und kann verschiedene Dinge erkunden und ergründen. Ich habe das Spiel nicht auf der Switch gespielt, aber es gibt's auch auf der Switch, ist tatsächlich gerade im Sale, kostet nur einen guten Heiermann, also gute 5 €, falls jemand das altdeutsche Wort nicht kennt. Und ich würde es auf jeden Fall empfehlen, das ist halt ein sehr, sehr nettes Jump'n'Run. Ich habe es auf dem Evercade gespielt, da gibt's es nämlich auch für.
Ich kann dir nur zustimmen, es ist ein wirklich schönes Spiel. Ich habe es auf der Switch gespielt.
Sehr gut.
Und ja, es kostet genau momentan im Angebot 5,59 € statt 13,99 €.
Oder um im heutigen Stil zu bleiben, 5 Taler. Oder 6 Taler.
Genau.
Naja, oder eben Heiermann.
Heiermann, genau.
Ich habe zu dem Spiel sogar einen Test für uns geschrieben. Also auf n-mac.org findet ihr einen Test zu dem Spiel von mir.
Ach, hervorragend.
Ja, mit dem Zweitfazit von Erik.
Hm.
Ja, ja, ist gut. Ein sehr schönes 8-Bit-Metroidvania. Ja, ich würde sagen, mich hat es sehr stark auch ein bisschen an Shovel Knight erinnert. Und also DuckTales, Mega Man.
Stimmt. Mhm. Ja, stimmt. Ja. Das passt auch alles da rein.
Genau, also ist es teilweise etwas knackiger, muss man sagen. Also ich fand es an manchen Stellen, gerade die Bosse fand ich teilweise schon ziemlich
Aber das willst du ja auch haben. Das willst du doch in so einem Spiel auch haben, dass du die Stellen mehrfach probieren musst, um das hinzukriegen.
Ja, stimmt. Aber man muss aber erwähnen, also es ist ganz klar nicht das einfachste Spiel, aber das ist ja auch gar nicht schlimm. Man will das ja haben. Und es erinnert auch an, also ich finde, es erinnert besonders an die NES-Ära. Also bei mir hat das sehr starke NES-Nostalgie geweckt. Also meine Kindheit halt.
Ja, diese Level aus einzelnen Blöcken gebastelt, weil die Sprites einfach in diesen Blöcken immer dargestellt worden sind. Ja,
ganz genau.
Schön.
Ja, hast du noch was gespielt, Arne?
Nö, eigentlich nicht. Okay.
Dann darf Markus.
Ja, ich muss jetzt leider damit mit dem einen Wort brechen. Mein Spiel besteht aus mehreren Worten.
Hört.
Es ist Prince of Persia The Lost Crown, habe ich gespielt. Mhm. Ich hatte es noch gar nicht angefangen, aber obwohl ich ein großer Fan der Reihe bin eigentlich, ich finde es absolut fantastisch. Also ihr habt ja auch schon über das Spiel gesprochen, ausführlich, und ich finde es super. Also ganz, ganz tolles Spiel. Super Metroidvania, die Steuerung geht super von der Hand, spiel richtig... Riecht auch richtig präzise alles. Die ganze Erkundung macht Spaß. Die Umgebung sehen toll aus. Und ja, ganz, ganz tolles Spiel. Wirklich super.
Mhm. Kann ich nur zustimmen. Ist wirklich ein fantastisches Spiel.
Also, ich war am Anfang auch so ein bisschen skeptisch, obwohl ich dachte so, ja, Metroidvania, so, warum hat das eigentlich mit Prince of Persia vorher noch keiner ausprobiert? So, ne? Warum? So, ne? Das bietet sich ja eigentlich total an. Ja. Ne? Und Und jetzt auch gerade diese Fokussierung halt auf diese alte persische Mythologie und so, finde ich echt klasse. Also tolle Musik auch, tolle Musikuntermalung. Und ja, also ich kann es nur empfehlen. Es ist ein super Spiel. Ganz, ganz tolles Spiel. Vielleicht sogar cool. Eines der besten dieses Jahr bis jetzt. Kommt, vielleicht schaffst es auch in die Top 5.
Mal gucken,
was noch kommt.
Also ich kann auch zustimmen. Es hat definitiv eine Anwärterschaft auf eines der besten Spiele des Jahres. Es ist ein wirklich, wirklich gutes Spiel. Es könnte sogar das beste Metroidvania des Jahres bleiben.
Ja.
Da bin ich mal gespannt. Hm. Es gibt...
Wenn Silksong
mit noch rauskommt. Ja. Wollte ich gerade sagen. Das hat
ich sage, er könnte.
Schon Potenzial.
Es muss nicht. Es kann, hat Konkurrenz. Keine Frage. Da kann sich alles noch verändern in der Hinsicht. Wir sprechen natürlich nur bis zum jetzigen Zeitpunkt, was wir gespielt haben und wissen, dass es erschienen ist.
Genau.
Ja.
Aber ich glaube schon, dass es in meine Top 5 dieses Jahr schafft.
Ich bin tatsächlich immer skeptisch bei Ubisoft-Spielen, weil ich genau weiß, dass die 4 Monate später nur noch ein Viertel des Preises kosten.
Ja, das stimmt. Man kann bei den Spielen wirklich warten, bei Ubisoft. Da ist es meistens, nicht immer, es gibt wenige Ausnahmen, aber man kann, ich habe das mittlerweile sogar bei den Assassin's Creed Collector's Editions gemerkt, die sind mittlerweile so gut wie gar nicht mehr ausverkauft und man kriegt den Kram wesentlich günstiger, wenn man ein bisschen wartet.
Ja,
also das ist
echt schade bei Ubisoft. Also die haben so einen starken Preisverfall.
Ja.
Ja.
Momentan
ich meine auch gerade.
Ja?
Nee, erzähl zuerst.
Nee, momentan ist nicht im Sale im E-Shop, aber ich glaube, die Retail-Version kriegt man ein ganz Stück günstiger mit Blizzard
Pressure. Ich glaube, die Retail ist bei 30 Euro.
Meine ich nämlich auch, sowas in der Richtung, weil ich glaube, momentan liegt sie tatsächlich bei 40 Euro für die Switch. Wieder.
Ah, okay.
Die war aber, die war mal niedriger schon. Aber wenn man überdenkt, die ist das über 10 Euro weniger, als das Spiel ursprünglich gekostet hat.
Das finde ich ja da schon echt schade, auch weil das halt eher so ein kleinerer Titel jetzt auch Ubisoft ist und dass die dem auch nochmal so eine Chance geben, so als kleineren Titel, finde ich echt, sollte man belohnen, finde ich.
Ey, wir dürfen nicht vergessen, sie bringen schon das nächste Prince of Persia.
Genau, das kommt ja jetzt diesen Monat sogar schon.
Ne? Ja, aber nur im Early Access erstmal.
Early Access, genau. Ja.
Ich habe gerade vergessen, wie es heißt, The Rogue Prince of Persia. Wobei, na, es kommt gar nicht mehr diesen Monat.
Sie haben es verschoben, aber ich glaube, es ist trotzdem noch Mai. Ich glaube, sie haben es nur wegen Hades 2 ein bisschen.
Ach so, ja, okay, kann sein. Ja, die wollten es eigentlich am 14. Mai veröffentlichen, also diese nächste Woche, also jetzt genau, im Grunde am Tag dessen, gestern, wenn wir vom Podcast-Veröffentlichungstermin ausgehen, aber sie haben es genau wegen Hades, haben sie es dann nochmal verschoben.
Ja. Ist ja verständlich, ist auch gut so eigentlich.
Ja. Ne? Kann ich auch verstehen, aber neues Datum steht hier gar nicht, wann es jetzt kommt.
Ich glaube, sie haben gesagt im Mai, also... Weil der Mai ist noch ein bisschen.
Ja, also ja genau, wenn der Podcast erschienen ist, wird das neue Datum schon bekannt sein. Die wollten das jetzt nach dem Wochenende direkt bekannt geben. Also, ja.
Wir müssen ja erstmal gucken, wann der Hype um Hades 2 jetzt rum
wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich haben die das ganze Wochenende noch Hades 2 gespielt und überlegen sich dann, wann sollen wir es rausbringen? Ja.
Genau.
Kann ja sein.
Ja, mal ganz kurz noch als Hinweis, wir haben auch so Prince of Persia einen Test auf der Webseite von Jonas.
Und Podcast, ne?
Und ein Podcast von Jonas und mir, genau. Ich glaube, Jonas und ich waren da allein. Ich könnte sein, dass noch jemand dabei war, ich will jetzt niemanden unterschlagen, aber Jonas und ich waren dabei.
Ich wäre dabei gewesen.
Sehr gute Webseite, muss man ja sagen.
Ja, genau.
Wir haben ja alles, also.
Ja.
Also
NMAC kann man nur empfehlen.
Ja. Wir haben beim Test sogar ein Zweit- und Drittfazit von Erik und mir dabei. Also da haben wir drei hatten das gespielt und ja. Ja, Markus, hast du sonst noch was gespielt?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay.
Deshalb, Alex, du darfst.
Ja, und ich überlege schon die ganze Zeit, über was ich rede. Ich habe in letzter Zeit ein paar Spiele gespielt. Final Fantasy habe ich über Seite gelegt, nachdem ich da jetzt zwingend eine Pause einlegen muss. Hab Persona 3 Reload gespielt.
Mhm.
Sehr schönes Spiel, muss ich sagen. Ich habe Persona 3 vorher noch nie gespielt.
Mhm.
Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Ja, aber gut, es ist Persona, muss man einfach sagen.
Ja, da haben wir ja auch einen Hinweis, da haben wir ja auch Jonas und ich auch einen Podcast zu Persona 3 allgemein aufgenommen. Mhm. Da haben wir ja auch ein bisschen über Reload gesprochen.
Genau, und wir müssten sogar zu Persona 3, hatten wir da einen Test zu Portable, genau, wir haben zu Persona 3 Portable einen Test auf der Seite.
Mhm. Siehst du auch wieder, NMAC, ne?
Ja.
Enttäuscht nicht, ne?
Genau.
Nicht schlecht.
Gute Seite.
Ja. Außerdem habe ich Chia gespielt, wenn euch das was sagt.
Ja, das ist, Tier, das ist mit so ein mit so einem kleinen Tierchen, oder?
Nein, mit Mädchen, das sich in alles Mögliche verwandeln kann, in alles Mögliche reinschlüpfen kann. Das ist an die Neukaledonien. Von Neukaledonien ist es inspiriert. Ist schon vor einem Jahr auf der PlayStation und erschienen. Ich weiß gar nicht, ob PC. Nee, PC habe ich jetzt getestet. Das PC-Spiel ist jetzt gerade gekommen. Und es kommt, meine ich. Also auf der PlayStation ist letztes Jahr im März erschienen. Am PC ist es jetzt dieses Jahr im März erschienen. Und am 27. Juni erscheint es für die Switch noch. Also dann spielt die Hauptfigur Chia und ihr Vater, also die lebt auf einer Insel mit ihrem Vater in einem Insel, also das ist eine Inselgruppe, die halt von Neukaledonien inspiriert ist. Ihr Vater wird entführt und sie bricht auf, um ihn zu retten, und sie hat halt diese Fähigkeit, dass sie in alles reinschlüpfen kann. Also in Stein kann sie reinschlüpfen, in eine Kokosnuss, in einen Vogel, und die damit kann man halt dann, Steine kann man natürlich dann werfen, wenn man in ihnen drin ist, durch einen Seelenwurf, mit Vogel kann man fliegen. Sowas in der Richtung. Das ist von Zelda inspiriert, also von Wind Waker. Wir fahren viel mit dem Floß rum. Aber auch von Breath of the Wild, durch die, zum Beispiel, wir können überall hochklettern, solange unsere Ausdauer erreicht. Ist ein schönes Spiel, auch wenn die Kämpfe jetzt etwas mau sind. Ja. Genau. Und dann habe ich noch ein ganz aktuelles Spiel gespielt, das tatsächlich sogar erst gestern laut Erscheinung des Podcasts am 14. Mai erschienen ist. Und zwar Neptunia Game Maker Revolution.
Aus der Ach du meine Güte.
Ja, ich weiß nicht, ob ihr die Neptunia-Reihe kennt.
Ja, so halb. Ich habe nie eins davon gespielt. Ich weiß nur, dass das irgendwie so Anime-Mädels sind, die irgendwie auch Spielekonsolen sind oder so.
Ja, ganz genau, ganz genau. Also das ist Hyper Dimension Neptunia sind ja die ursprünglichen Spiele. Da erscheinen jetzt, glaube ich, auch diesen Monat die Remakes der ersten drei Teile für die Switch. Gibt's ja schon etliche Spiele zu Spin-Offs und was weiß ich. Und ja, genau, Neptunia. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, welche Konsole Neptunia selbst war. Aber ja, ich glaube, sie vertritt, glaube ich, Mega Drive. Wenn ich mich nicht 100, bin ich komplett täusche, müsste Neptunia das Mega Drive eigentlich sein. Aber ja, die Charakter, also angelehnt an das Mega Drive. Das ist nicht so 100%. Und nee, vom Sega Neptun war der Name inspiriert, genau.
Ach ja, stimmt, Neptun ist, ja.
Und das ist halt bei allen Charakteren, sie sind halt theoretisch Spielekonsolen. In diesem Spiel, das ist ein Spin-Off, das in einer anderen Dimension spielt, also in einer alternativen Version des, der Welt Game Industry.
Okay.
Ja, und hier begegnet Older Neptunia, das ist eine Alternativversion von Neptunia, die eine dimensionsspringende Bug-Sammlerin ist, allerdings meint sie nicht Bugs in Spielen, sondern wirklich Käfer. Die gelangt halt in diese alternative Welt, in der Spieleentwickler ganz groß sind und Göttinnen eben damit angefangen haben. Und die vier großen Göttinnen sind natürlich Neptunia, Blank, Noir und Vert, also die vier Hauptcharaktere, wenn man so will. Dann gibt's noch die Sisters, das sind die Schwestern von den Charakteren, und weitere Charaktere, die man halt kennt, die da dann drin auftreten, und man erlebt eine Geschichte, in der es halt einmal darum geht, das eigene Spielunternehmen mit drei Göttinnen, die jetzt neu sind, aufzubauen. Und parallel geht's aber auch um den klassischen Bösewicht aus der Reihe, Afua, also Lady Afua, und ihre Piraterie, also Spielepiraterie, Konsolenpiraterie und was weiß. Es nimmt sich überhaupt nicht ernst, da steckt aller mögliche Witz drin. Andauernd sprechen die davon, lass das, unser Rating wird erhöht oder wir müssen auf unser Rating achten, oder also immer wieder so andeutend darauf, dass sie wissen, dass es ein Spiel sind, aber irgendwie auch nicht, und haben etliche Anspielungen zu Spielen drin. Man stellt Spieleentwickler ein, die einem beim Spielentwickeln helfen. So Leute wie Mario mit Y oder einen Typen, der irgendwelche Wesen, also Viecher fangen will und mit einer Kappe rumrennt. Also etliche solche Anspielungen haben die da drin. Es ist ganz lustig, aber spielerisch muss man dazu sagen, ist es sehr repetitiv. Gerade die Dungeons sind halt wirklich nur Schläuche, in denen man kämpft. Mhm. Rätsel sind eher mau. Also ohne diese Story-Sequenz wird das Spiel teilweise echt langweilig. Und wenn sich ein Dungeon zieht, kann das schon ein bisschen schlauchen.
Ja. Sind das denn rundenbasierte Kämpfe oder
Action-Kämpfe? Nein, Action-Kämpfe.
Action, okay. Action. Ja.
Und natürlich können sie sich verwandeln und dann tragen sie meistens eher knappe Outfits. Und ja, kennt man ja Anime-Stil.
Wer hätte das gedacht?
Dann wirken sie zum Großteil auch älter. Also selbst Charaktere, die eher in ihrer normalen Gestalt klein sind, sind dann auf einmal wesentlich größer und also verändern wirklich ihr Aussehen teilweise ziemlich stark, wenn sie sich verwandeln. Haarfarbe verändert sich, Augenfarbe, Größe des Körpers, also wirklich Körpergröße, all sowas verändert sich, wenn sie sich verwandeln. Ja. Sind aber dann natürlich auch stärker, logischerweise, im Kampf. Ja. Ansonsten ist es halt ein klassisches Rollenspiel mit Levelaufstiegen und allem drum und dran. Mhm. Ist ein ganz witziges Spiel, jetzt kein überragendes. Ich würde wirklich sagen, ist es für Fans der Neptunia-Spiele geeignet. Ja. Genaueres dazu könnt ihr bei mir auf der Seite, also auf Lost Dungeon, thelostdungeon.de lesen, da wird ein Test erscheinen zu. Und wahrscheinlich werde ich auch einen Test fürs NMAC schreiben.
Das soll ja auch eine gute Seite sein, Lost Dungeon, ne? So.
Ja, ja, genau.
Ne?
Ja.
Ja. Ich habe ja auch gehört, ja. Ja.
Also da könnt ihr gerne auch vorbeischauen wegen Test, beziehungsweise oder halt warten, bis ich dann auch einen Test beim NMAC erscheint, der auch kommen wird. Kann noch nicht genau gesagt sein, wann. Also da müssen wir mal abwarten, wie da die Planung passt. Ja, viel mehr habe ich aber nicht gespielt. War jetzt mehr als bei euch.
Ja.
Ja. Ja. Vor allem mehr Worte.
Genau.
Mehr, ja.
Wobei der Titel sogar recht kurz ist, mit anderen Neptunia-Spielen. Oder andere JRPGs. Gut, ja, ich würde sagen, damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, wir konnten euch die drei Spiele des eShop Roundups näher bringen und vielleicht auch mit unseren selbst noch gespielten Spielen der letzten Woche vielleicht noch den einen oder anderen Tipp geben. Ja, wenn ihr mehr erfahren wollt, schaut bei uns auf der Webseite vorbei. Da findet ihr zu vielen Spielen Tests, denn auch noch nicht zu allen, die wir heute besprochen haben. Und ja, damit verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wann ihr uns hört. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.